Ich begrüße Sie zu unserem Gottesdienst. Wenn wir uns versammeln, dann bringen wir immer unsere ganzen Probleme mit, die wir mitschleppen. Und darum will ich Sie heute grüßen im Namen unseres Gottes mit dem Wort: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's gut machen. Wir wollen heute nur ein Lied singen. Das haben einige gesagt, das sei auch mal ganz schön im Gottesdienst, wenn man nicht so wechsle, sondern ein Lied fast ganz durchsingen kann. Wir wollen heute dieses Lied von Paul Gerhardt nehmen: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, und singen zuerst 294 die Verse 1 bis 3. Mit Gott reden im Gebet. Du großer und mächtiger Gott, wir wollen dich heute Morgen anbeten. Wir staunen über die Größe der Wunder, die du wirkst. Wir sehen die Welt in ihrer ganzen, für uns unbegreiflichen Weite und die Tiefe des Weltalls, die du geschaffen hast. Und da wissen wir, dass du auch unser begrenztes und sterbliches Leben ganz bewusst führen willst, wo du die Wolken und die Winde führst. Da hast du noch ein ganz anderes Interesse an uns. Und darum wollen wir jetzt auch unser Herz bei dir ausschütten und wollen dir das bringen, was uns beschwert und Not macht, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo wir Angst haben, wo wir die Sorgen nicht mehr bewältigen. Und wir wollen offen sein für dein Reden heute, was du mit uns vorhast. Öffne uns die Ohren auch jetzt, dass wir dein Wort neu hören und verstehen, was du zum Stand und Wesen bringen willst bei uns, wo du etwas Neues schaffst. So wollen wir dir jetzt, jeder für sich in der Stille, all das sagen, was uns umtreibt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir hören unseren Jugendchor. Gottes Licht ist für Sie da, haben die jungen Leute gerade gesungen. Auch wenn mir der Mut fehlt und die Kraft in mir erschlafft, hieß es in dem Lied, Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht sehe, wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten gehe. Unsere Schriftlesung steht im Neuen Testament, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 14, Seite 225, im Neuen Testament der ausgelegten Bibeln, 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 4, 8. Unsere Glaubensnöte, die auch in dem Lied anklangen, dass ich in der Dunkelheit Gott nicht nahe weiß und die Kraft mir fehlt, die haben ihren Grund fast immer, dass wir nicht das Wort Gottes richtig vor uns haben. Das Wort Gottes ist die Medizin gegen alle unsere Nöte im Glauben. Gegen alle Fragen und Unsicherheit im Glauben. Da schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, er hat damals schon die Gefahr gesehen, die sich auch bei christlichen Mitarbeitern einschleichen kann. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und mit dem du vertraut bist. Denn du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Und dass du von Kind an die Heilige Schrift kennst, die dich lehren kann, dass du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Jedes Schriftwort, von Gott eingegeben, dient aber auch zur Lehre, zum Überführen der Schuldigen, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk fähig. So beschwöre ich dich vor Gott und Christus Jesus, der die Lebenden und die Toten richten wird, und bei seiner Wiederkunft und seiner Herrschaft, predige das Wort, sei es zur Stille, ob es den Menschen recht ist oder nicht, weise zurecht, drohe und ermahne in geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, wo sie die rechte Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Gutdünken werden sie sich selbst Lehrer suchen, weil sie stets auf Neues aus sind. Von der Wahrheit werden sie die Ohren abwenden und sich den Fabeleien zukehren. Du aber sei in allen Dingen nüchtern, leide willig. Tu deinen Dienst als Prediger des Evangeliums, erfülle deine Aufgabe ganz, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Scheidens ist gekommen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, am jüngsten Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern auch allen, die seine Wiederkunft lieb haben. Bevor wir die nächsten Verse singen, will ich Ihnen doch noch ein paar Worte zum Leben von Paul Gerhardt sagen. Sie kennen ja sein persönliches Familienschicksal, aber das ist nur eine Seite seines Lebens. Der Tod seiner Frau, der Verlust verschiedener Kinder, nur ein Sohn blieb ihm erhalten. Er war ja ein sehr vermittelnder Typ. Paul Gerhardt war nicht der starke und leidenschaftliche Kämpfer, sondern ein sehr ausgleichender Mensch. Und darum fehlen in seinem Leben auch die herausragenden Punkte, die man sonst in Lebensbeschreibungen so gerne weitererzählen kann. Nur von seinem persönlichen Lebensschicksal, das, als die Schweden damals Gräfen Hainichen belagert hatten, wo sein elterliches Gut stand und die Zahlung der Golddukaten verlangten und sie bezahlten und anschließend als Quittung für die Bezahlung ihrer terroristischen Forderungen die ganze Stadt anzündeten und er auch seinen Besitz verloren hat, das ist nicht das Wichtige an Paul Gerhardt, sondern dass er vom Glauben her wider seine Natur, die ihm angeboren war, eine ganz wichtige Rolle in der geistigen Auseinandersetzung seiner Zeit spielte. Er hat ja sogar am Ende seinen Dienst aufgegeben in der Kirche, um der Hingabe an den Glauben willen. Gegen den großen Kurfürst, kein Zorn des großen Fürsten soll mir eine Hinderung sein. Und wenn man dieses Lied singt, Paul Gerhardts, Befiehl du deine Wege, ist dies nicht bloß ein Trostlied, sondern eine Ermutigung, in dieser Welt Positionen um Gottes Willen zu beziehen und festzustehen im Glauben. Weil Gott nicht zurückgeht, sollen wir feststehen. Wir wollen nun bei diesem Lied 294 die Verse 4 bis 7 singen. Psalm 33, Alten Testament, in den ausgelegten Bibeln, Seite 525, Psalm 33. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihn recht preisen. Dankt dem Herrn mit Harfen, Lob singt ihm zum Psalter von 10 Saiten. Das ist immer auch eine Ermutigung, dass wir Instrumente einsetzen dürfen, an die wir vielleicht vorher nicht dachten. Sonst wäre es nicht immer so ausdrücklich erwähnt. Offenbar war das nicht alltäglich, diese besonderen Instrumente noch zum Lob Gottes heranzuziehen. Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder, von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz, er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht. Da wäre man betrogen und ihre große Stärke errettet nicht. Für die Pferdeliebhaber unter uns möchte ich einen Tipp geben, studieren Sie mal, was im alten Israel das Pferd bedeutet hat. Die haben ganz wenig Beziehung zum Pferd gehabt. Weil das Kriegstier der mächtigen feindlichen Heere war. Und die Aussagen, die wenigen, die wir in der Bibel haben, deuten darauf hin, dass sie wenig Bezug zu Pferden hatten. Salomo hat es eingeführt und es blieb in Israel immer ein Fremdkörper. Und darum klingt dies auch in diesem Psalm so an, dass dies, das was damals die Hochrüstung der umliegenden Armeen waren, das ist es nicht. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Danke, Herr, für dein Wort. Amen. Gott kann man trauen. So haben wir die Predigt heute überschrieben. Und ein paar von Ihnen, die sagen jetzt, aber ich zweifle. Immer wieder werde ich angesprochen, dass Sie sich von mir etwas ungerecht behandelt fühlen in den Predigten. Ich würde Ihre Zweifel nicht so richtig ernst nehmen. Und ich will es wieder und wieder sagen, dass ich Sie so gut verstehen kann, es gibt vermutlich keinen Zweifel, mit dem ich mich und andere sich ebenso rumgeschlagen haben wie Sie. Aber was uns beide unterscheidet, das ist, dass ich sage, Sie dürfen nicht im Zweifel stehen bleiben, sonst sind Sie verloren, sonst kommen Sie drin um, Sie müssen raus. Aber wie? Nur zuerst, dass wir uns da einig sind, ich muss raus aus dem Zweifel, ich kann nicht drin bleiben. Wenn heute Land auf, Land ab gepredigt wird, dass Zweifel zum Glauben gehören, so spricht das der ganzen Bibel Hohn. Nein, Glaube ist die Überwindung unserer Zweifel. Es gibt ja Zweifel nicht nur im Glauben, sondern im alltäglichen Leben und daran kann ich es Ihnen vielleicht am besten verdeutlichen.
Da sind zwei junge Leute, die haben sich furchtbar lieb und heiraten und sind glücklich. Und dann fängt der eine an, an der Treue des anderen zu zweifeln. Da kommt der Mann abends vom Geschäft heim und die Frau hat alles liebevoll bereitet, die Bratkartoffeln dampfen auf dem Herd. Und dann sagt der Mann, wo warst du denn heute? Und er sagt, ja, ich habe was besorgt. Guckt er sie so von unten an und zweifelt. Vielleicht hat sie sich mit dem anderen Mann rumgetrieben, nicht? Wenn er das ein paar Tage lang macht und ein paar Wochen lang, dann ist die Ehe bald futsch. Sie dürfen nicht im Zweifel stehen bleiben. So oder so, sie müssen wissen, was los ist. Zweifel zerstört jedes menschliche Zusammenleben. Deshalb seien Sie nicht überrascht, dass Zweifel auch die Verbindung mit Gott lähmt. Oder Sie gehen in ein Lokal, bestellen sich Jägerschnitzel mit Pommes frites und der Kellner kommt und serviert es Ihnen und Sie sagen zum Kellner, ist es nicht vergiftet? Da guckt sie ganz komisch an, aber sagen Sie, kann ich Ihnen trauen? Der kann reden, was er will. Sie zweifeln, Sie trauen dem einfach, sagt ja, vielleicht der Koch und so, ich weiß ja nicht, wo der herkommt. Sie zweifeln, diese Zweifel, ja, da können Sie überhaupt nicht mehr irgendwo in ein Lokal einkehren, da hört Ihr ganzes Leben auf. Und noch ein drittes Beispiel, wenn es Ihnen noch nicht genügt, Sie fahren mit 130 auf der Autobahn und Ihre Frau neben Ihnen sagt, du, was ist, wenn die neulich in der Werkstatt die Muttern nicht festgeschraubt haben am Rad? Dann sagt er, ja, ich habe es extra vorher geprüft, ich weiß, du kommst immer mit so Dingen. Dann sagt er, aber du, ist deine Lenkung wirklich mit Kronenmutter und Splint gesichert? Das muss man ja nicht. Eigentlich muss sich der Fahrer immer vor Antritt der Fahrt überzeugen. Und ob da nicht irgendwo ein Materialfehler drin sein kann, dann können Sie aussteigen und Bundesbahn fahren, obwohl da auch Zweifel möglich sind. Sie müssen aus dem Zweifel raus. Aber nun steht in der Bibel, dass ja auch Jünger wie Petrus, als er auf das Wasser trat, plötzlich erschrak vor seinem eigenen Glaubensmut und unterging. Dass ein Thomas selbst vor dem auferstandenen Jesus seine Zweifel bekennen muss. Aber immer hat Jesus in einer Deutlichkeit gesprochen, dass das nicht bleiben darf, weil man so nicht zu Jesus Vertrauen fassen kann. Gott kann man trauen, aber ich sehe nicht. Alles andere, was ich betasten und fühlen kann, das habe ich viel näher und viel konkreter. Da fangen doch die Fragen an. Und dann gibt es so viel Bedenken. Da gibt es doch auch solche Leute, die Gott leugnen, die sein Wort umdeuten. Da fangen doch die Fragen an und die Zweifel haben doch ihren Grund. Ich weiß das. Darum will ich Ihnen heute drei Trümpfe geben, die Sie ausspielen können gegen Ihre eigenen Zweifel. Der erste Trumpf, Gottes Wort ist verlässlich. Verlässlich. Und da redet dieser Psalm davon, ausgerechnet das Wort Gottes. Und da wird schon sichtbar, wie die Bibel unsere Zweifel kritisch unter die Lupe nimmt. Und das müssen wir uns auch gefallen lassen. Nicht nur, dass wir alles in Zweifel ziehen, sondern dass Gottes Wort uns in Zweifel zieht und uns kritisch überprüft. Und das ist in der Tat das Beste, was Sie tun können in Ihren Zweifeln. Bibel lesen. Gerade vor unseren Zweifeln haben wir dann ganz oft harte Urteile. Und ich höre das aus dem Mund gerade derer, die von Zweifeln angefochten sind. Ja, gerade das Wort Gottes, das kann ich nicht annehmen. Setzen Sie sich dem Wort Gottes aus und ertragen Sie es auch in Ihren Zweifeln. Solange Sie Gott zumuten, Ihre Zweifel zu ertragen, überprüfen Sie vor Gottes Wort einmal kritisch Ihre Position. Und da ist Gott immer gewaltig. Wir angesichts unserer vielen Fragen einmal auf die Weite der Weltschöpfung verweist. Gott weiß, wie unser Blick immer hängen bleibt an den sichtbaren Dingen, an der Natur, an den Bergen und am Meer, an der Tiefe des Himmels. Und dann sagt Gott, hebe deine Augen auf in die Höhe, so heißt es einmal in einem Trostabschnitt bei Jesaja. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Sieh doch mal die Sterne an. Ist doch imponierend, wie sie ihre Bahn ziehen. Und hier in diesem Psalm, die Weite der Ozeane dieser Welt mit ihren Tiefen bis 10.000 Meter undurchdringliche Tiefe werden zusammengehalten vom Wort Gottes. Für sie ist das Wort Gottes immer nur so was Geschwätztes, so was Unverbindliches, Unmaterielles. Sie müssen einmal sehen, dass Wort Gottes in der Bibel immer verleiblicht ist. Das hat einen Hintergrund und die ganze Größe der Natur, alles dessen, was man sehen kann, steht im Wort Gottes. So heißt es dann vom Vers 6 ab, dass der Himmel durch das Wort des Herrn gemacht ist. Gott sprach, und wenn Gott spricht, dann schafft er solche Dinge. Der Zweifler, der kann ja das Wort Gottes gerade deshalb nicht nehmen, weil es ihm nur so dahingesagt erscheint. Und Gott will es ihnen immer wieder einhämmern. Mit jedem Wort hat er sich festgelegt. Dieses kann nicht aufgehoben werden. Jetzt verstehen Sie erst, warum es Naturgesetze gibt. In unserer Welt gibt es sonst überall eine große Unruhe. Die Welt ist fortwährend im Umherwerfen, da werden dauernd neue Konzepte geschaffen. Die Welt ist unruhig, nur die Natur. Die geschaffene Welt zieht ihre Bahnen. Die Planeten ziehen ihre Bahnen und Sommer und Winter, so wie Gott einst es verfügt hat. Und dann steht hier im Psalm 33 für dieses Ganze nicht das Wort, das wir gebrauchen, Naturgesetze, das dürfen sie gebrauchen. Aber wissen Sie, woher sie kommen? Aus der Treue Gottes, der sein Wort nicht mal so umändert, sondern der sein Wort gelten lässt. Das bleibt. All sein Tun besteht in Treue. So könnte man einen Vers hier übersetzen. Was er macht, das bleibt, und Gott ändert das nicht um. In dieser Welt wird alles umgeschmissen. Sie selbst bereuen oft ihre Entschlüsse vom letzten Jahr. Ja, schon kann man sagen, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an. Aber bei Gott ruht alles im Lauf der Zeit. Darum ist dieses Wort Gottes so verlässlich, so bestimmend und so wichtig. Der Hauch seines Mundes, der Lebenshauch Gottes, dringt hinein in diese geschaffene Welt. Wir dürfen uns heute, wenn es die Zeitung gestern getan hat, auch ruhig erinnern an Oetinger, wenn wir den 200. Todestag bedenken, morgen, 8. Februar. Das war ja Oetinger wichtig in einer Zeit der großen Loslösung von Gott, als die modernen Wissenschaften sich ganz selbstständig machten und der Gedanke aufkam, als ob nur die Erinnerung an Gott ja schon unwissenschaftlich sei. Dann hat Oetinger noch einmal versucht, eine Weltschau zu kriegen. Darum hat er sein Labor gehabt und hat geforscht. Ich freue mich über jeden jungen Menschen heute, der die ganze Weite auch der Schöpfung in seinen Glauben aufnehmen kann. Weil das hier steht, das Wort Gottes hält die Welt zusammen. Und viele sagen, so schwer Oetinger zu lesen ist, es war manches an ihm einfach genial. Wie er das fertiggebracht hat, zum Beispiel zu zeigen, dass Gottes letztes Ziel sich immer leiblich darstellt. Das Ende der Wege Gottes ist leiblich. Es gibt nicht einen Geist ohne Leiblichkeit. Gott drängt in die Materie hinein und er hat immer Wert darauf gelegt, auch die Materie ist erfüllt von Geist. Du musst das zusammensehen. Und er hat dann diese ganze Welt in ihren Nöten gesehen, auf eine neue Welt hin, die ja schon in der alten angelegt sei. Dieser Gott, der drängt auf die Erfüllung seiner Pläne. Er hat das in der naturwissenschaftlichen Sprache seiner Zeit sagen können und hat dann Wert darauf gelegt, er nannte das die Ochsenarbeit tun, dass man alle seine Gedanken, nicht wie einst die inspirierten Schwärmer, bei denen er sich kurz aufhielt als Student, die alles bloß durch ihre privaten Erlebnisse deuteten, so wie man es heute oft in Visionen sieht, dass Menschen sagen, ich sehe das so. Er hat gesagt, dann kommt erst die Ochsenarbeit, es auf die Schrift zurückzuführen, von der Schrift zu belegen, im Wort Gottes. Denn das ist das Aufregende, dass alles, was wir sehen in der Natur, im Wort Gottes seinen tiefsten Grund hat. Da sind Bezeichnungen drin, dass Gott pünktlich seine Pläne erfüllt, dass das, was er sagt, fest ist und beständig ist. Und von dieser Welt wird dann gesagt, dass sie nach Gerechtigkeit, durch Gerechtigkeit und Recht, Vers 5, er liebt Gerechtigkeit und Recht, in diese Welt hineingibt. Es gibt nicht nur eine äußere Ordnung. Unsere moderne Zeit heute kennt ja nur noch die äußeren Naturgesetze und verleugnet, dass die ganze Natur ihre innere Erfüllung von Gott her nur finden kann. Und hier sind Christen, so hoffe ich doch auch bei Ihnen, noch bessere Ökologen als die grünen Fanatiker, indem sie sagen, ich will ein Gespür kriegen für die Welt, für die Natur, für die Schöpfung. Aber ich weiß, wo es erst zur Erfüllung kommt. So wie der Mensch erst seine Bestimmung findet, wenn er auf Gott zulebt, der ihn doch geschaffen hat, so hat alles seinen Sinn von dort her. Gott kann man trauen, weil sein Wort wahr, gewiss und verständlich ist. Da stehen sie auf dem Felsengrund und er wankt nicht und nichts wackelt mehr, ganz gewiss. Der zweite Trumpf, den sie haben gegenüber ihren Zweifeln, Gott zieht seinen Plan entschlossen durch. Woher kommen denn so viele Zweifel? Wenn die Leute sagen, wo die Kriege, schau doch an, das Unrecht, wie mir mitgespielt wird. Wir sollten sicher den Ungläubigen unserer Zeit immer ein bisschen helfen und ihnen dann ganz deutlich sagen, das hat nicht Gott gemacht. Gott gibt Menschen viel Raum, auch dem Bösen. Und wir selbst betätigen uns darin. Immer wieder müssen wir das sagen. Das ist die Antwort darauf. Menschen machen das. Menschen zerstören die gute Welt Gottes. Und hier steht, das fängt schon an im Vers 10, vom Heidenrat und von den Gedanken der Völker, was die im Schild führen. Was die planen, ist unheimlich. Und da kann man nicht Gott dafür haftbar machen. Ja, wo ist dann Gott? Nicht im Ablauf der Geschichte sehe ich die Werke Gottes. Das ist ein Irrtum. Die Weltgeschichte ist kein Weltgerichte. Ich sehe das Handeln Gottes nur an der ganz engen Stelle, wo Menschen dem Rat Gottes folgen. Gott hat einen bestimmten Plan in dieser wirren Weltgeschichte. Dieser Plan war zum Beispiel die Erlösung Israels und die Hinführung ins Land. Da hat ein Pharao planen können, was er wollte. Er hat stur gegen Gott sich auflehnen können. Er hat gesagt, für mich gibt's diesen Gott der Israeliten nicht. Und Gott hat ihn zu Schanden gemacht. Da stand er vor dem Roten Meer. Und selbst die Naturgewalten, das sagt doch die Bibel, müssen dann dem Ratschluss Gottes folgen. Nur an der Stelle, wo Gott seinen Heilsplan durchführt. Die meisten Dinge dieser Welt sind vom Heilsplan Gottes gar nicht berührt. Ich muss immer wieder denken, wenn ich so Artikel in der Zeitung heute lese über den Nahen Osten, über die Gefährdung der zukünftigen Politik. Man spürt, wie bis heute in unser politisches Zeitungsgeschehen hinein der Rat Gottes auch mit Israel weitergeht. So wie es einmal gesagt ist, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig, auch über Israel. Auch das, was Gott über Jerusalem gesprochen hat, über die Anfeindung Israels und die Völker, die sie versammeln und wieder Israel reden, all das bleibt. Aber jetzt dürfen wir es doch weiterführen, der Ratschluss Gottes, den uns Jesus enthüllt hat. Die Liebe Gottes zu den Menschen. Der Bau der Gemeinde, die Verkündigung des Evangeliums allen Völkern. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig. Gott zieht diesen Plan entschlossen durch. Wenn Sie zweifeln, müssen Sie einmal auf die Geschichte des Volkes Gottes schauen. Und da ist es erstaunlich, wie Gott sogar gegen die Untreue der Kirchen und der Christen und der Funktionäre, der Frommen, immer wieder seine Gemeinde baut und erneuert. Wie er Weltmission oft gegen den Widerstand der Christen durchgeführt hat, wie er Leute geholt hat, wo man sagt, die waren gar nicht dafür geeignet. Gott zieht seinen Ratschluss durch. Und das werden Sie erfahren, wo Sie in diesem Rat Gottes, in dieser Planung Gottes mitmachen. Wo Sie mitarbeiten für das Reich Gottes, dürfen Sie es ausbreiten und erfahren, wie Gott dazu steht. Wieder alle Feindschaft, wieder alle Gegnerschaft. Da finden sich die schönsten Worte natürlich etwa in der Reformationszeit. Wie hat Luther immer wieder auf diesen Psalm zurückgegriffen? Da hat er einmal dem Kurfürsten geschrieben, eure kurfürstliche Durchlaucht brauchen sich nicht zu sorgen. Auch wenn das Heer des Kaisers wider sie steht. Das können sie gar nicht mehr überdenken, welcher Entschluss das war. Wenn der Kurfürst von Sachsen sich stellt wider den Kaiser Karl V., der von Spanien bis Rom die größte Masse Europas beherrschte. Was soll denn der? Der wird kurzer Zeit entmachtet. Und dann sagt er, ich kann Ihnen das nicht abnehmen. Jeder muss für seinen Glauben stehen, aber der Rat des Herrn wird hinausgeführt. Bleiben wir nur ihm treu. Und ich will das Ihnen sagen, weil da Lebensentscheidungen für Sie fallen. Sie dürfen nicht im Zweifel stehen bleiben, weil heute Gott von Ihnen konkrete Gehorsamsschritte will. Ich las von Elisabeth von Tatten, einer jungen Frau, die in Frankreich Dienst tat, im Krieg und in einem kleinen Freundeskreis darüber sprach, wie das einmal sein wird, wenn die Hitlerherrschaft vorbei ist. Und ein Spitzel war dabei und hat sie verraten, man hat sie 1944 hingerichtet. Auf dem Weg in die Hinrichtungsstätte mit dem Lied Befiehl du deine Wege. Nicht dieses Trostlied, das uns inaktiv macht und träge macht, sondern dieses Lied, wie dieser Psalm, der uns mutig macht, allen Gewalten dieser Welt zu trotzen. Und dann eben nicht im Zweifel zu bleiben, sondern Säulen des Reiches Gottes zu werden, die Gott belasten kann und auf die er aufbauen kann. Darum ist so wichtig, dass Ihre Lebenspläne auf dem Wort Gottes ruhen und fest gegründet sind und dass sie stehen. Da kann geschehen, was will. Der Herr führt seine Sache hinaus. Und wenn Sie all die Geschichten jetzt vor Augen haben, wie Leute im Dienst Gottes, nicht nur in der verfolgten Gemeinde oder in der bedrängten Gemeinde, heute eine kleine Christengemeinde unter der Feindschaft des Islam im Sudan sich sammelt oder in Persien ihre Lieder singt. Der Rat des Herrn ist gewiss, darauf kannst du bauen, sein Wort ist wahr. Und wenn die Weltgeschichte tut, was sie will und wenn der Khomeini wütet, sein Volk ist geborgen, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und der dritte Trumpf, Gott will sich binden. Das ist so schade immer wieder, dass wir in unseren ganzen kirchlichen Traditionen, in unserer Volkskirche so wenig davon sprechen, dass Glauben zu Gott eine gewisse und feste Sache sein muss. Manche regen sich schon auf, wenn man in die Entscheidung ruft, aber natürlich muss ich mich entscheiden. Und eben das ist so notvoll, wenn man im Zweifel stehen bleibt, weil man dann immer wieder wackelt. Und Gott will, dass wir fest werden. Wenn wir solche Themen anschneiden, dann gibt es auch manche Beunruhigung. Ich weiß das und fürchte auch, dass heute manche getröstet werden, aber manche auch sehr beunruhigt werden und hinausgehen und sagen, das halte ich nicht mehr aus. Sie spüren erst, dass sie gar nicht auf dem Grund stehen. Und darum legt auch hier dieser Psalm uns noch einmal ins Herz, uns zu binden an die Zusagen Gottes, fest und gewiss zu werden. Ohne Gewissheit kann man nicht leben im Glauben. Ich brauche Gewissheit oder ich bin unbrauchbar für Gott. Und darum sagt der Psalm aus einer persönlichen Erfahrung heraus, dass ein König nicht durch seine große Macht gerettet wird und die Helden Angst kriegen und die Könige ratlos sind und dass die Riesen, die Starken zittern und die Starken schwach werden in dieser Welt. Das ist natürlich, dass man unsicher wird. Man wird, das ist nicht Gott, das ist das Geschick dieser Welt, dass es eine Verunsicherung gibt. Es gibt keine Sicherheit außer bei Gott. Und genau darum müssen sie sich in Gott flüchten. Das, was ich vorher mit den Pferden gesagt habe, das war damals der Traum der äußeren Sicherheit, auf die man gründen kann. Das doch nicht. Und so schließt dieser Psalm, wir harren auf den Herrn. Das ist wieder dieses angespannte und doch so geduldige Warten. Er ist uns Hilfe und Schild. Wir freuen uns seiner, wir trauen auf seinen heiligen Namen. Gott hat sich festgelegt, Gott ist verlässlich und gewiss. Und Sie? Ist das immer noch für Sie so eine windige Sache, wenn Gott heute Ihr ganzes Ja will, Ihre ganze Hingabe? Und für viele von uns heißt es jetzt, einen ganz konkreten Schritt zu tun, auch einen Schritt im Gehorsam, auch in Lebensentscheidungen, in denen wir stehen, zu brechen mit unrechten Dingen und einen Weg des Gehorsams zu gehen. Die, die auf den Namen des Herrn trauen, die wissen, er geht mit mir. Und dann fängt dieser Lobgesang an, von dem am Anfang dieses Psalmes steht. Nun freut euch des Herrn, ihr Gerechten, jaucht und holt die Harfen heraus und spielt und singt in der Freude an unserem Gott, der uns so wunderbar führt. Wir haben diesen Gott, dem es nicht zu wenig ist, Sie ganz demütig zu bitten, glaube mir. Gott sagt das zu Ihnen, glaube mir. Du kannst ihm trauen. Amen. Und dann singen wir noch die Verse 8 bis 10 vom Lied 294. Mit unserem Jugendchor das Vaterunser nicht sprechen, sondern mit dem Chor zusammen singen. Es ist doch so gedacht, dass wir mit einstimmen, wer es kann dann. Wir bleiben dann stehen und bis dieses Vaterunser zu Ende ist, wer es kann, soll dann mitsingen. Und dann wollen wir beten.
Du ewiger Gott, wir danken dir für deine große Treue, wo doch in unserer Welt heute die Treue nichts mehr gilt, weil du vergessen wirst. Wie du dabei bleibst, unumstößlich, was du gesagt hast und dein Wort nicht hinfallen kann, so hast du in der Geschichte deines Volkes immer wieder dein Wort wahrgemacht und erfüllt. Und wir bekennen vor dir unsere Zweifel und es tut uns leid. Und wir sehen, dass das Schuld ist. Schuld, wo wir dir nicht glauben, obwohl du doch vor uns alle Pfänder gegeben hast. Bis zum Sterben deines Sohnes. Vergib uns auch immer wieder, dass wir auch etwas sehen wollen in diesem kurzen Weltlauf. Wie wir auch die Wunder abhängig machen von kleinen Erfahrungen des täglichen Lebens. Wo du doch alles auf die neue Welt zubereitest. Und auch unser Leben auf diese neue Zukunft und auf dein neues Reich hin erst verstanden wird. Gib auch unseren Alten, die oft so müde sind, und den Kranken, diesen Blick auf dein Kommen und auf deine neue Welt. Und lass unsere jungen Leute nicht fasziniert sein von dem, was sie mit den Augen sehen, sondern dass sie durchblicken und die Treue und Kraft deines Wortes verstehen, die das alles geschaffen hat und dass aller Sinn nur in dir liegt. Wir danken dir für dein Reden mit uns und bitten dich für die Entscheidungen, die wir nun fällen müssen, dass wir deinen Rat verstehen. Gib uns auch den Bruder und die Schwester, mit der wir uns bereden können, um deinen Willen besser zu verstehen, dass wir wissen, was richtig ist. Und dann bitten wir jetzt auch für die, die besonders im dunklen Tal sind und nicht hinaussehen, dass du sie stärkst im Glauben, dass sie mutig werden, dass sie aufschauen können auf dich und fröhlich sein, weil sie ihr Leben in deine Hand legen, gewiss sind, du bringst alles zum guten Ende. Amen.
Ich möchte Sie doch bitten, sich zu setzen, sonst sehen wir uns so schlecht. Wir wollen gemeinsam das singen, was ich durch das ganze Vater Unser ist: Geheiligt werde dein Name. Wir singen das erstmal in den Chor. Es geht einmal nach oben und dann wieder nach unten. Es ist ganz leicht zu singen, deswegen wir können es miteinander.
Geheiligt werde dein Name, geheiligt werde.
Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.